Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und ja, wir sind mal wieder da. Wir haben wieder die Zeit gefunden, um einen neuen Podcast aufzunehmen. In dem neuen Jahr dann hoffentlich dann auch häufiger. Ich weiß, wir haben zum letzten Mal versprochen, aber wir geben unser Bestes auf jeden Fall und wollen uns heute mit vielen wichtigen Themen beschäftigen. Denn kurz vor Weihnachten ist noch nicht unbedingt eine besinnliche Zeit im Handballsport. Da sind noch viele Spiele, die anstehen. Pokal ist noch an. Wir haben noch einige Länderspiele, bevor es dann ja in die Pause geht, die Nationalmannschaftspause. Und dann müssen wir natürlich über die aktuellste Entwicklung sprechen, besonders in Flensburg, denn dort ist der Trainer entlassen worden. Und das meine ich natürlich nicht alleine, sondern heute wieder meinen geschätzten Kollegen an der Seite neben Robin Buditz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Ganz schön viel los vor Weihnachten, so kurz vor dieser angeblich besinnlichen Zeit, wenn man bedenkt, was in Flensburg passiert, was in Eisenach passiert. Und weiterhin natürlich Spannung pur auch in der Liga selber. Das ist schon ordentlich. Also weiß ich nicht, wann ich mal so einen spannenden und wilden Dezember erlebt habe.
Ja, das ist so. Das ist wirklich, wirklich brutal spannend und wir sehen weiterhin nicht die Top-Teams ganz oben an der Spitze. Sondern weiterhin grüßen MT Mersel, Hannover, Burgdorf von ganz oben. Aber da wollen wir erstmal in einem späteren Teil aufgehen. Wir müssen uns viel mit der Aktualität beschäftigen, Robin. Und das ist natürlich das, was auch in Flensburg passiert ist. Samstagabend kam die Info, dass Nikolai Krikau nicht länger Trainer bei der SG Flensburg-Handewitt ist. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen erstmal überrascht über den Zeitpunkt. Samstagabend ist jetzt nicht unbedingt der typische Zeitpunkt, wo du Pressemitteilungen verschickst. Aber ja, das ist natürlich auch gerade vor dem Topspiel dann am Montag, also zwischen dem Spiel Donnerstag in Mannheim und dann vor dem Spiel gegen Berlin daheim, natürlich auch ein schwieriger Zeitpunkt gewesen. Was war so dein erster Gedanke, als du sagst, okay, Flensburg trennt sich von seinem Trainer?
Ja, ich war schon überrascht, ne? Ich muss zugeben, dass es mich, also ich habe es jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass man dem Trainer mehr Zeit gibt. Natürlich sind dann mit dieser Niederlage gegen die Rhein-Neckar-Löwen ist man auf 9 Minuspunkte gefallen. Man hat nicht den Start hingelegt, den man sich erhofft hatte, ist nur auf Rang 6. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man den Trainer nach nicht mal anderthalb Jahren schon wieder vor die Tür setzt und ihm die Chance nimmt, sage ich mal, mit der Mannschaft weiterzuarbeiten. Das war mein erster Gedanke. Jetzt sind wir natürlich hier nebenauf am Dienstagmorgen und haben das Spiel gestern wiederum uns anschauen können, wo die SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin das Topspiel gewonnen hat. Und ja, die erhoffte Reaktion gezeigt hat und genau richtig performt hat. Unter dem Gesichtspunkt macht der Trainerwechsel natürlich schon wieder Sinn, weil sonst steht Flensburg mit 11 Minuspunkten da und dann ist, glaube ich, sage ich mal, das Thema endgültig gegessen. Jetzt ist man irgendwie gefühlt auf den dritten Rang, auf dem die Füchse noch sehen, wieder auf einen Punkt dran nach diesem Sieg. Und ja, jetzt geht's natürlich los mit der Trainersuche, aber meine erste Reaktion war schon Überraschung und auch ein bisschen Unverständnis, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich, obwohl ich habe gestern das Spiel ja auch gesehen und habe auch den Spielbericht dazu geschrieben für Handball World und habe mir auch so gedacht, so, okay, hey, da liefen gerade vor allen Dingen zwei Personen, liefen echt heiß, die so ein bisschen schwer getan haben, fand ich, unter Krikau. Das war Jim Gottfriedsson und Kai Smietz. Besonders Smietz war wirklich on fire, gerade in der zweiten Halbzeit, was er da abgeliefert hat, das war richtig, richtig stark. Vielleicht mit eines seiner besten Spiele im SG-Trikot vielleicht sogar, weil er wirklich Verantwortung übernommen hat, weggegangen ist. Und Jim Gottfriedsson hat auch wieder ein bisschen mehr spielen dürfen, wobei es natürlich auch ein Auf und Ab gewesen ist. Ne? Nach 3-0-Führung lag es auf einmal 6-10 zurück, aber ich finde, da haben die Flensburger eine gute Reaktion gezeigt. Aber wenn wir uns auf diese Personalie anschauen, war auch mein erstes Gefühl so, ja, man kann es vielleicht auch verstehen, auch mit der Begründung zu hören, ja, ne, man holt gerade gegen den Top-Mannschaften nicht so viele Punkte, wie man sich das gerne gehabt hätte. Und dann denke ich mir so, das ist mit Sicherheit richtig und das möchte ich auch gar nicht außer Acht lassen. Nur die Frage ist, die ich mir stelle, ist der Kader denn wirklich so gut, dass er besser ist als die der Top-Teams? Und das ist für mich eigentlich die größte Frage und deswegen finde ich, dass Nikolai Krikau so ein bisschen so ein, ich will jetzt nicht sagen Bauernopfer, aber zumindest dem Schulde tragen musste, dass einfach der Kader in meiner Sicht keine klare Handschrift besiegt. Das ist kein klarer Kader, wo du sagst, ich gehe voll aufs Tempo, weil das kannst du mit gewissen Leuten wie dem Jim Gottfriedsson oder Lasse Müller einfach nicht. Das ist aber auch kein Kader, wo ich sage, die knallen dir aus 9 Metern immer die Bälle um die Ohren und sorgen dafür, dass du da früh raustreten musst. Also von daher finde ich, dass die Flensburger auch wenn sich jetzt gerade die Frage stellen, wie das Trainerprofil aussehen soll, die Frage stellen müssen, ist dieser Kader wirklich bereit dafür, dass sie ganz oben Champions League mitspielen können? Und meine Antwort ist aktuell nein.
Da stimme ich dir teilweise zu, teilweise aber auch nicht. Also teilweise stimme ich dir zu, weil du vollkommen recht hast, dass dieser Kader ohne eine klare Spielidee und Philosophie zusammengestellt ist. Auf der anderen Seite stimme ich dir aber wieder nicht zu, weil dieser Kader so viel individuelle Qualität wiederum hat, dass man sich in die Champions League-Ränge und oben eben unter die Top 3 spielen kann und ja, meiner Meinung nach sogar muss. Aber wir beobachten natürlich auch, dass ein Spieler wie Simon Püttlik einfach in den letzten Monaten nicht seine absolute Klasse abrufen kann, weil er in diesem System irgendwie nicht so ganz zurechtkommt. Wenn wir Simon Püttlik bei der dänischen Nationalmannschaft sehen, Tempo-Handball 1 gegen 1, spielt er einen ganz anderen Ball. Da ist er einfach besser, muss man ganz klar sagen. Und ähnlich verhält es sich auch mit einem Jim Gottfriedsson, wenn er zum Beispiel bei der schwedischen Nationalmannschaft aufspielt. Und da komme ich dann wieder auf meine Zustimmung dir zurück. Eben die fehlende Spielidee und dieser fehlende rote Faden. Und nichtsdestotrotz auch die Tatsache, dass die Mannschaft, ja, sag ich mal, ja, irgendwie auch ein bisschen einen Wandel braucht. Ne? Jim Gottfriedsson, Mats Mensah Larsen sind Spieler, die, ja, das sind honorige Spieler, die haben viel für diesen Verein geleistet, aber, sage ich mal, sind eher im letzten Drittel ihrer Karriere. Und da ist es dann so, dass eine fehlende Spielidee mit diesen beiden auf der Mittelposition als Schaltzentrale natürlich gefährlich ist, wenn das nicht perfekt funktioniert und du nicht einen Trainer hast, der da dann seine Ideen optimal an die Mannschaft vermitteln kann. Und das ist ja das, was wir jetzt, sage ich mal, zum Start dieser Saison beobachtet haben, beziehungsweise in der ersten Hälfte dieser Saison beobachtet haben. Und dementsprechend steht die SG Flensburg-Handewitt vollkommen zu Recht da, wo sie steht. Sie hat ein paar Topspiele gewonnen, ein, zwei, aber hat sich auch in manchen Spielen einfach super schwer getan und ist dementsprechend vollkommen zu Recht an diesem Punkt angekommen. Ich hätte nur nicht erwartet, dass Nicolau Krikau derjenige ist, der diese Idee eben nicht umgesetzt bekommt. Das hätte ich nämlich komplett von ihm erwartet.
Ja, ich auch. Also ich meine, er hat es auch gerade in Kok ja sehr, sehr gut hingekriegt. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Das war sein Team, er hat die Erfolge geführt mit dieser Mannschaft. Hat ja auch Leute mitgenommen, ne? Wie den Jürgensen beispielsweise, wie den Püttlik. Und ja, das ist schon etwas, wo man sich natürlich auch die Frage stellen muss, auch vielleicht auch, wie das intern natürlich gewesen ist. Wie sind seine Ideen umgesetzt worden? Wie ist man damit umgegangen? Ich meine, man sieht ja jetzt, dass auch Jim Gottfriedsson den Verein ja verlassen wird, wohl im Sommer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Genau, und deswegen ist es halt so die Frage, inwieweit man da auch bereit war, dann auch auf SG-Seite zu sagen, okay, hey, das sind zwei verdiente Spieler, wie Jim Gottfriedsson, der ja ewig in Flensburg gespielt hat, aber wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen, um dann wieder halt wirklich absolut Topklasse zu sein und wirklich dann auch vielleicht mal um den Champions League-Titel mitspielen zu können, inwieweit müssen wir dann vielleicht wirklich dann den Kader vielleicht ein bisschen verjüngen, einen neuen Impuls auf der Mittelposition bringen, um dann auch mehr Tempo gehen zu können, weil du hast angesprochen, Jim Gottfriedsson ist es nicht, Mats Mensah Larsen, wie gesagt, ist ein guter Verteidiger, für mich war er nie die Offensivgranate, das habe ich auch damals schon, als der Wechsel kam, habe ich mir auch schon gesagt, okay, gut, was will man eigentlich jetzt genau mit ihm machen, weil, wie gesagt, guter Spieler, aber ob er jetzt wirklich nicht so viel besser macht, offensiv, sei jetzt mal dahingestellt. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Thema, wo sich die SG jetzt auch einfach die Frage stellen muss. Ich meine, ich habe es im Interview von Lube Wannis gehört, da haben sie gesagt, ja, Trainerprofil müssen wir erstmal schauen, da müssen wir uns die Frage stellen, ja, sind wir ein Champions-League-Verein, dann dürfen wir keinen Jungen holen oder sind wir vielleicht was anderes. Ich mir denke so, mit den Ansprüchen, die du in Flensburg hast, musst du immer ein Champions-League-Verein sein. Das heißt, du musst immer gucken, dass du dir die besten Spieler auf dieser Welt holst, beziehungsweise die mit dem besten Potenzial, dass sie vielleicht irgendwann die besten Spieler werden können. Und dann musst du den Trainer halt holen, der halt auch dann konsequent seine Spielidee vorantreiben kann und dann auch seine Spieler holen kann, die er dafür braucht. Und das ist etwas, wo man sich, glaube ich, die Fragen stellen muss, auch gerade natürlich auf den Positionen halb rechts, rechts außen, wo auch in den letzten Jahren echt nicht mehr viel Gutes dazugekommen ist. Also klar, Kai Smietz mit Sicherheit, aber wenn wir uns erinnern, Taito Jörn Einarsson hat nicht so ganz funktioniert. Man sieht es auch in Gummersbach, ist auch nicht derjenige, der da wirklich den großen Impuls gibt, weil einfach seine Wurfquote nicht so stark ist, um da wirklich auf dem allerhöchsten Level dauerhaft konstant performen zu können. Also von daher ja, muss man sich jetzt, glaube ich, bei der SG darüber hinaus über die Trainerfrage einfach sich die Frage stellen, okay, wofür wollen wir als SG Flensburg-Handewitt eigentlich stehen? Was für einen Handball wollen wir spielen? Und dafür brauchst du dann deinen Trainer, dafür brauchst du deinen Kader. Denn ich finde, auch gerade wenn man sich die Außenposition anschaut, links außen Emil Jakobsson, einer der besten links außen der Welt, und dann hast du halt auf rechts außen Johan Hansen, der bei allem Respekt für Johan Hansen durchschnittliches Bundesliga-Niveau besitzt, weil er einfach nicht konsequent genug trifft. Und da haben sich, glaube ich, die SG jahrelang einfach es verpasst, wieder eine starke Flügelzange aufzubauen, die sie hatten mit dem Lasse Swann und Anders Eggert, auch früher mit dem Lars Christiansen auf links außen. Also da muss die SG nochmal, glaube ich, ran und am Kader nochmal nachschärfen, um da wirklich, ja, noch vielleicht diesen letzten Step gehen zu können, dass man wirklich halt wieder ein dauerhafter Champions-League-Anwärter ist, weil, wie gesagt, du hast viel angesprochen, viel individuelle Qualität, aber das muss halt auch auf dem Team funktionieren, und individuelle Qualität hilft dir dann auch einfach nicht immer in wichtigen Spielen, wenn du halt gegen starke Teams spielst, die ja dann über das Kollektiv kommen.
Ja, ich denke, dass diese Trainerentlassung jetzt natürlich auch den Verantwortlichen vielleicht so ein bisschen die Augen öffnen kann in genau die Richtung, die du gerade angesprochen hast, dass es eben nicht nur ausschließlich am Trainer und der fehlenden Spielphilosophie liegt oder der fehlenden Spielidee, sondern eben an der Tatsache, dass vielleicht auch in gewisser Art und Weise ein bisschen umgebrochen werden muss. Es ist ein Grundgerüst an Spielern da, ne? Einen Simon Püttlik, einen Emil Jakobsen, einen Lukas Jørgensen, diese starke dänische Achse, die ist unumstreitbar, ist die da. Und auf die würde ich natürlich auch bauen. Also das sind alles absolut herausragende Handballspieler, um die man herum ein Team bauen kann. Aber auf der Mittelposition muss nachgewässert werden, muss neu aufgebaut werden, weil Jim Gottfriedsson, wie du gesagt hast, geht. Auf rechts außen muss es was Neues geben, weil eben ein Johan Hansen auch den Vertrag nicht verlängert bekommen hat und auch den Verein verlassen wird. Kai Smietz hast du angesprochen, hat natürlich eine harte Phase durchgemacht mit seiner Herzgeschichte, wird allerdings auch schon wieder mit dem VfL Gummersbach in Verbindung gebracht. Das ist natürlich nur ein Gerücht bisher, aber fühlt sich offensichtlich auch nicht ganz wohl in Flensburg, sodass ja da viel, viel Arbeit vor Holger Glandorf und Lubomir Vranjes steht, die ja sich verantwortlich zeichnen müssen für den Neuaufbau und für die personellen sportlichen Entscheidungen bei der SG Flensburg-Handewitt. Und wenn du mich fragst, einfach mal so ins Blaue hineingeschossen, ich würde Anders Eggert auf jeden Fall erstmal eine Chance geben. Totale SG-Legende, erreicht die Mannschaft, kann mitreißen, aber nichtsdestotrotz so ein klassischer, ja, so ein klassischer, ruhiger Charakter. Also weiß ich nicht, ob ich nicht ihm erstmal eine Chance geben würde. Also er ist ja auch Co-Trainer.
Genau, und er ist ja auch erstmal, glaube ich, bis Jahresende, wird er sowieso erstmal mit Vranjes zusammen.
Genau, aber es ist angekündigt, dass es nur eine Übergangslösung ist. Ne? Genau. Also das hat Vranjes schon mal klargestellt, weil es liegt natürlich so sehr auf der Hand, dass die beiden das zusammen machen eigentlich.
Aber Lubomir Vranjes hat ja selbst gesagt, er macht es nicht nochmal. Ja. Er will es nicht nochmal machen, kann ich auch verstehen. Wobei das natürlich sowieso, ne, mit der Rückkehr war ja sowieso immer dieses Gefühl, okay, macht das vielleicht nochmal oder nicht und so. Deswegen wird man jetzt mal sehr gespannt drauf schauen, wie er dann auch zu diesem Wort dann noch stehen wird. Ich bin wirklich gespannt, wie man sich nimmt. Es wurde ja schon ein paar Namen auch gehandelt. Ich glaube, die heiße Spur führt wohl zu Glenn Solberg, dem ehemaligen Nationaltrainer von Schweden, der das wohl gerne machen möchte. Christian Berge wird natürlich immer gehandelt, wenn irgendwie Trainer gesucht wird in Flensburg, weil er auch gerne mal Bundesliga machen wird. Aber ich glaube, dass er gerade bei Colstad doch alle Hände voll zu tun hat, sage ich mal so, um das ganze Projekt beisammen zu behalten, was man damals aufgebaut hat im letzten Jahr. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie man sich da wirklich holen wird. Ich hatte schon überlegt, ob ich den Dago Sigurdsson vielleicht nicht mal anrufen würde, weil mehr als nein kannst du erstmal nicht abholen, und ich glaube, der würde richtig, richtig gut zu Flensburg passen. Aber ich weiß nicht, ob er es machen würde, weil er jetzt schon erst kürzlich ja der neue Nationaltrainer in Kroatien geworden ist, aber zumindest ihn mal anrufen, glaube ich, wäre gar nicht so verkehrt.
Ja, auf jeden Fall. Aber alle drei, die du genannt hast, ne, fände ich einfach total spannend. Würde ich mich freuen, alle drei irgendwie mal wieder beziehungsweise erstmals in der Bundesliga zu sehen. Aber Glenn Solberg, wie du schon gesagt hast, klingt natürlich nach der ja irgendwie logischsten Lösung.
Genau, weil er zumal auch frei ist, sofort anfangen kann. Das ist ja, glaube ich, auf jeden Fall auch ein entscheidender Vorteil. Und ich meine, man kann ja auch Mischa Kaufmann anrufen, aber ich glaube nicht, dass er so spontan Zeit hätte und nicht auch unbedingt nach Flensburg passen würde mit seiner sehr, ja, unorthodoxen Art, Handball zu spielen. Das wäre noch eine andere Frage, ja.
Ja, das stimmt.
Genau. Aber das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung für unser nächstes Thema nach der Pause. Da wollen wir nämlich über Mischa Kaufmann und den TSV Eisenach reden, denn es rumort fleißig beim ja doch so toll aufspielenden Bundesliga-Team aus der aus Thüringen. Also von daher schauen wir gleich mal ganz, ganz genau drauf, was dort abgeht. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück hier bei Anruf am Handball-Talk und wollen über die andere sehr, sehr heiße Trainerpersonalie reden, die jetzt seit, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen, glaube ich, ist es, wo wild drüber spekuliert wird, wie es weitergeht mit Mischa Kaufmann. Er wurde ja schon auch gehandelt bei dem TVB Stuttgart, die ja ihren Trainer entlassen haben, Michael Schweikert. Aktuell sitzt ja da ja, Jens Bürkle unter anderem an der Seite, den jetzt gemeinsam mit Jürgen Schweikert, die das gerade so ein bisschen leiten und sich natürlich beim neuen Trainer beschäftigen. Und da ist der Name Mischa Kaufmann aufgeploppt. Und was sollen wir sagen? Mischa Kaufmann hat angekündigt, dass er ja gerne im Sommer den Verein verlassen möchte. Und das ist ja nicht überall so gut aufgenommen worden. Es gibt Protestaktionen in der Halle gegen gegen die Geschäftsführung um René Witte. Es wird enorm viel darüber geredet, ob es ein Team Kaufmann gibt, ein Team Witte und so weiter und so fort. Also da ist unheimlich viel Unruhe bei Eisenach, was wir natürlich so nicht gewohnt sind. Ich meine, die haben im letzten Jahr die Liga mit Sturm erobert und sensationellen Klassenerhalt geschafft und sind auch in dieser Saison wirklich wieder gut unterwegs. Und das ist wirklich ja schon krass, was da gerade abgeht, Robin.
Er ist total verrückt, ne? Der Mischa Kaufmann wird von der einen Fangruppe beziehungsweise von den Fans gefeiert, ne, im Spiel gegen den THW mit Bannern, Sprechchören, was weiß ich nicht was, und dann wird natürlich auch der Unmut irgendwie gegen René Witte da kundgetan, und das ist ja so ein um ein Positionspapier einer anderen in Ungnade gefallenen Organisation zu zitieren, es ist so eine offene Feldschlacht geworden, was dann Eisenach gerade abgeht, und zu einer absoluten Unzeit, ne? Also die Eisenacher spielen eine furiose Saison und legen sich damit irgendwie selber gerade ein richtiges Ei ins Nest, finde ich.
Ja, richtig. Weil ich meine, du hast angesprochen, ne? Aktuell 14 zu 16 Punkte. Wer hätte das bitte vor der Saison gesagt, dass sie da auf Platz 11 stehen? Ja, also wirklich, also der Abstand nach unten ist ja jetzt schon auf Platz 17, es sind schon 9 Punkte. Also du bist wirklich schon richtig, richtig gut abgesichert eigentlich und hast halt jetzt diese Diskussion, okay, wie geht's jetzt weiter, was passiert jetzt, warum kam es überhaupt dazu, dass er sagt, er möchte jetzt weggehen? Also das ist ja jetzt ja enorm viel Unruhe, die reinkommt. Er selbst hat gesagt, er schämt sich auch so ein bisschen dafür, wie das jetzt alles gelaufen ist. Ich glaube auch selbst, weil er auch so wahrnehme, jemand ist, der da auch sehr harmoniebedürftig ist und sich eigentlich so wünscht, dass solche Unruhen halt einfach nicht in sein Team reinkommen. Aber sie ist jetzt einfach da, weil er halt einfach sein Wunsch nach außen gekommen ist, und ja, jetzt muss er damit irgendwie klarkommen, was natürlich alles andere als einfach ist in so einem ja auch wichtigen Jahr für den Verein, dass man ja drinnen bleiben möchte. Also das ist natürlich auch da alles andere als besinnlich, sage ich es jetzt mal so.
Ja, ich verstehe auch ehrlich gesagt immer noch nicht ganz genau, wie das jetzt auf einmal so aufkommen konnte. Aber wir sind ja alle irgendwie gefühlt noch so ein bisschen im Unklaren, weil alle sich immer noch irgendwie so ein bisschen bedeckt halten und nicht rauslassen wollen, was dort jetzt genau Phase ist. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch irgendwie das Sportliche, sage ich mal, bis zum Ende des Jahres beeinflusst und dann in der Phase eben in der recht langen Pause, die wir ja immer haben im Vereinshandball aufgrund der bevorstehenden Weltmeisterschaft im Januar, da Klarheit bekommen und ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht wird, vor allen Dingen damit auch Eisenach irgendwie weiter planen kann und diese Saison wirklich vergolden kann, weil sie haben ja auch immer noch die Chance, ne, dürfen wir nicht vergessen. Die können auch immer noch ins Final Four einziehen. Also das ist ja auch nur noch ein Schritt.
Ja, das ist auch so. Also das ist auch, ja, es ist schon echt krass, was da gerade abgeht. Wie gesagt, man richtig genau weiß man nicht, du hast es gesagt, was da jetzt wirklich genau Sache ist, warum es jetzt geknallt hat und so weiter und so fort. Ich meine, er hat es ja auch selbst nicht so ganz rausgesagt, als er bei deiner Mikrofon stand und so, aber er hat gesagt, es ist alles extrem nah gegangen, und er selbst sagt, es braucht Positivität, es braucht Vertrauen, es braucht Liebe und es braucht vor allem eine Symbiose, dass alle in die gleiche Richtung laufen. Das zeigt ja irgendwie, dass es da irgendwie, ja, unterschiedliche Ansichten gibt, wo der Verein hingehen sollte, wie die Zukunft sind. Und ich meine gerade natürlich, ich meine, für mich ist Kaufmann dieser Architekt dieses Vereins. Er ist die Grundlage für den Erfolg, den der THSV gerade einfach hat. Und dann mit, dass man da solche Probleme hat in der Ausrichtung des Vereins, in der Ausrichtung des Teams, ist doch schon, ja, ein bisschen sehr verwunderlich, finde ich auch. Und das natürlich auch, wirft natürlich auch Fragen auf, wie es dann mit dem Kader weitergeht. Denn wenn wir wirklich Mischa Kaufmann gehen sollte, ist halt die Frage, was macht ein Marco Grigic, der ja unter ihm wirklich richtig aufgeblüht ist, bleibt er? Überlegt ja auch er vielleicht zu gehen. Dann gibt es ja auch Teams, die ja durchaus Schlange stehen. Also Hannover wird ja, glaube ich, da ganz heiß gehandelt, die ja noch einen Ersatz suchen für Martin Hannet, der ja wechselt. Also das ist schon, ja, eine schwierige Phase, glaube ich, gerade in Eisenach, wo man sich dann wirklich dann vielleicht auch mal nach den Feiertagen da mal in Ruhe zusammensetzen sollte in der Winterpause und dann gucken kann, ob man nicht wieder zusammenkommt. Denn, seien wir ganz ehrlich, ich glaube, andere Teams, die unterhalb von Eisenach stehen, würden, glaube ich, Mischa Kaufmann sehr, sehr gerne nehmen. Ich habe Stuttgart angesprochen. Ich glaube, ein Kaufmann könnte dort den Verein endlich die Stabilität geben, die sie dringend brauchen und vielleicht wirklich mal den nächsten Schritt mit diesem Team machen und dann gucken, dass wirklich der große TVB Stuttgart, der seit Jahren davon träumt, mal weiter oben zu spielen, wirklich dann auch mal weiter nach oben zu führen, als dann immer nur unten im Abstiegskampf rumzudümpeln.
Ich könnte mir vorstellen, dass Stuttgart Mischa Kaufmann auch noch bricht. Also Stuttgart hat das auch bewiesen. Also in den letzten Jahren, was dafür, ja, immer und immer wieder die gleichen Versuche, Ansprüche, immer wieder ein neuer Anlauf und immer wieder geht es doch in die falsche Richtung. Aber und natürlich ohne Frage, ne? Also vom Profil her passt Mischa Kaufmann perfekt nach Stuttgart, um da endlich mal ja, die Pläne umzusetzen, beziehungsweise die Ziele anzugreifen, die dort seit vielen Jahren formuliert werden.
Ja, definitiv. Und hätte ja auch den einen oder anderen Schweizer da, die Nähe zur Schweiz ist auch natürlich eher gegeben, als wenn du halt immer von Eisenach runterfahren musst. Ich meine, du hast Nenni Rubin beispielsweise, der mitspielt, der Schweizer ist, ne? Lukas Lauber ja auch. Also das wäre mit Sicherheit ultra spannend zu beobachten. Wie gesagt, ob es jetzt dazu kommen wird, das wird man, glaube ich, mal noch ein bisschen abwarten müssen, wie sich da jetzt, wie jetzt die ganzen Sachen geklärt sind, was dann natürlich auch in weiteren Folgen gibt. Das wird man mal alles, glaube ich, mal ganz genau mal beobachten während der Phase dann, wenn es ein bisschen ruhiger ist, weil ich glaube, jetzt bis Weihnachten und bis zum Ende der ja, Hinrunde wird erstmal nicht mehr so viel passieren, weil einfach dann noch zu viele wichtige Spiele auch einfach für den TSV Eisenach anstehen. Das darf man einfach nicht vergessen. Du hast angesprochen, geht noch um den Einzug ins Pokalfinal vor, was natürlich für den Verein ein Riesenerfolg wäre, wenn sie es wirklich schaffen würden. Sowieso, das ist ja sowieso verrückt, dass wir einen Zweitligisten im Pokalfinal vorsehen werden. Also das ist schon ja, sehr, sehr spannend, was dort das Viertelfinale für uns bereithält. Ja, ich kann nicht ausschließen, dass Eisenach bei den Löwen gewinnt, möchte ich es auch nicht, aber das wäre auf jeden Fall eine faustdicke Überraschung, wenn das wirklich gelingen sollte.
Absolut, ja. Das wird spannend zu beobachten sein jetzt übermorgen tatsächlich schon. Wir nehmen jetzt Dienstagmorgen auf und am Donnerstag steigt tatsächlich schon die Viertelfinals im DRB-Pokal. Und dort, hast du es ja schon angesprochen, spielen dann erstmal zwei Zweitligisten, nämlich Coburg gegen Balingen-Waldstätten, womit wir damit schon mal einen haben. Und ansonsten haben wir echt natürlich auch Top-Spiele, ne? Rhein-Neckar-Löwen gegen Eisenach. Hätten wir auch nicht gedacht, dass wir das ein Top-Spiel nennen vor der Saison, aber mit dem, was wir bis jetzt gesehen haben, ist da so viel Spannung in diesem Spiel, dass es ein Top-Spiel werden könnte. Und Kiel gegen Gummersbach, ne? Zwei Altmeister. Und natürlich Melsungen als Tabellenführer gegen, ja, die, weiß ich nicht, sie müssen doch beweisen, ob sie den Trainerwechsel gut verkraftet haben, SG Flensburg-Handewitt, oder ob jetzt gegen die Füchse das nur vielleicht irgendwie so ein Leuchtfeuer war. Aber nichtsdestotrotz werden das ja sehr, sehr spannende Spiele, wo ich mich definitiv darauf freue, die zu verfolgen.
Ein ganz brisantes Duell könnte es ja sowieso werden zwischen Melsung und der SG Flensburg-Handewitt, denn wir haben ja gesehen das Video von der MT Melsung, wo sie für 11.30 Uhr heute etwas angekündigt haben am Dienstag, was denn passieren könnte. Wir alle gehen davon aus, dass ein Neuzugang angekündigt wird, und ich kann schon mal so viel verraten, da der Zeitpunkt der Veröffentlichung nach diesem Termin sein wird, dass Johannes Goller zu MT Melsung zurückkommen wird. Also für ihn wird es eine Rückkehr zur Heimat für 2026 mit Auslaufen des Vertrags, wird es dann zurückgehen. Ob es dann 25 schon klappt, wird man mal noch abwarten müssen, aber es ist erstmal so geplant, dass er nach 26 dann wieder zurückkehrt in seine hessische Heimat. Und das ist natürlich für die MT Melsung, Robin, ein richtig dicker Gewinn, dass sie ihn von der Rückkehr überzeugen könnten und zeigt dafür, dass die MT gerade verdammt viel richtig macht.
Ja, das ist der Wahnsinn, ne? Du darfst natürlich bei dem ganzen Thema irgendwie nicht außer Acht lassen, dass es auch so ein bisschen eine Rückkehr in die Heimat ist für Johannes Goller, aber das spielt im Profisport ja in seinem Alter eigentlich noch keine Rolle. Dementsprechend ist das schon ein echt starkes, eine echt starke Verpflichtung und ein ganz klares Zeichen und Signal auch für die Zukunft, dass ja, es jetzt passieren soll, endlich, ne? Und man sich dort oben jetzt endlich einnisten möchte im Konzert der Großen und da mitmischen möchte und ja, im Zweifel schon, ne, für die Champions League, die erste Champions League-Saison, sage ich mal so, plant. Und ja, die Leistungen sprechen natürlich total dafür und haben sicherlich auch einen Johannes Goller überzeugt, diesen Schritt zu gehen. Was ich natürlich nur ein bisschen irgendwie, ja, was ich natürlich sehr brisant finde unter diesem Gesichtspunkt, ist der Zeitpunkt der Ankündigung natürlich dann heute Vormittag, zwei Tage vor dem Spiel gegen Flensburg im DHB-Pokal. Ja, ist taktisch, strategisch natürlich nicht schlecht gewählt von der MT-Melsung.
Ja, definitiv nicht. Also das ist schon auf jeden Fall ultra spannend. Das kann man schon sagen. Also du hast gestern in den Interviews gemerkt vor den Spielen am Montag, weil ja sowohl Melsung als auch Flensburg gespielt haben, dass beide Trainer nicht so richtig rausrücken wollten, ob da jetzt was kommen könnte oder so. Das fand ich so ganz spannend zu beobachten. Na, ich kann dazu jetzt nichts sagen. Ich weiß dazu nicht so. So gefühlt war das so ein bisschen. Aber ja, natürlich, der Zeitpunkt ist enorm brisant. Und das ist richtig, richtig spannend, was sie da im Kader zusammenbauen. Also ich finde, da ist echt richtig viel Qualität mit dabei noch angesprochen. Johannes Goller wird dann 28, 29 sein. Also ist er noch voll in Blüte seines Schaffens. Ja. Also wenn man da wirklich sagt, okay, ne, er geht zurück in die Heimat und ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, so im Spätherbst in der Karriere, spielt nur 1-2 Jahre. Okay, aber so ist das natürlich ein klares Zeichen dafür, dass die MT wirklich ganz oben angreifen will. Und wir müssen auch einfach sagen, sie machen es auch einfach die Saison wirklich richtig, richtig stark. Also ich finde, Erik Balenciaga kann man unheimlich gut zugucken, was der macht, was der spielt. Wirklich eine Augenweide, bringt seine Spieler immer wieder gut in Position, er ist selbst torgefährlich. Und es ist wirklich, also die können dich über so viele verschiedene Art und Weisen bezwingen. Die können den Christopanz draufbringen, der dann aus 10 Metern die Dinge oben links in die Ecke schweißt, wenn er möchte, wenn er richtig einen guten Tag hat. Aber du kannst auch wirklich dann noch eine komplett andere Spielweise ein bisschen rangehen. Kannst über einen Kreis gehen, wo du auch echt gute Spieler mit dabei hast. Also das ist schon echt ein spannender Kader und es läuft absolut und das muss man einfach sagen, Roberto Garcia Parondo hat es wirklich zusammengefunden, hat einen tollen Kader, hat mit dem Boyser Simic einen überragenden Keeper einfach hinten drin.
Ja, also das, du hast gerade die Feldspieler genannt, da wollte ich eigentlich dann kurz reingrätschen und sagen, ja, aber das der eigentliche Garant, ne, also für, dass die auch immer noch da oben stehen, ist Simic, das ist unfassbar. Also der hat ja schon mehrere Saisons wirklich richtig gut gespielt, aber was er diese Saison zeigt, ist gefühlt nochmal von einem anderen Stern. Also wenn du mich fragst, der beste Torwart diese Saison, also da stiehlt er auch einem Andi Wolf, der wieder zurückgekommen ist in die Bundesliga, oder einem Dejan Milosavljev, der in den letzten Jahren auch immer wieder gut gespielt hat. Absolut die Show. Also ne, mit den Leistungen, die er auch in der Crunch-Time gegen Top-Gegner zeigt, etc. Das ist schon wirklich richtig, richtig großes Kino und verdient absoluten Respekt und ja, einfach stark. Aber ein Spieler, finde ich, geht so ein bisschen unter, der durch ein ziemliches Tal gegangen, hat einen ziemlichen Durchhänger, aber ist diese Saison auch wieder richtig, richtig stark da und das ist Timo Kastening, der ja wieder an richtig starke alte Zeiten anknüpft und ein absoluter Torgarant. Das heißt, hat wieder eine richtig starke Quote erreicht, netzt ohne Ende und spielt da endlich wieder das Niveau, das wir ja, sag ich mal, kennen, als er damals in die Nationalmannschaft gestürmt ist und ja, freut mich für ihn, muss ich sagen, weil er ist auch, er ist einfach so ein Typ, so ein Charakter, der Spaß macht.
Ja, definitiv. Und das muss man einfach, also wirklich, also ich finde wirklich, er macht es echt gut. Er wirft sich wirklich gut rein, hat auch jetzt wieder, ne, gezeigt gegen Gummersbach 9 Tore bei 10 Würfen, eine tolle Quote insgesamt. Also ihn scheint es wirklich ja, jetzt noch mal ein bisschen besser zu geben. Ich glaube so ein bisschen, dass das nicht so ganz gelaufen hat, dass man auch dann also nicht so mit dabei gewesen ist. Hat ihm noch so einen Schub gegeben in der Nationalmannschaft, dass er auch da so ein bisschen außen vor war jetzt zuletzt. Und man merkt es ihm wirklich an, er hat mehr Spaß, er ist ja motiviert einfach. Ich weiß nicht, irgendwie hat es dann noch so mal so einen kleinen Klick vielleicht noch mal gemacht, dass man vielleicht noch mal ein bisschen Tücken mehr machen muss. Und man muss wirklich sagen, also ich glaube, du kannst in diesem Kader so viele Spieler hervorheben, die das sehr, sehr gut machen. Und wir dürfen nicht vergessen, Aaron Mensing hat ja noch nicht so viel gespielt aufgrund von Verletzungen. Der ist ja auch noch immer noch da. Und ich finde auch eine Entdeckung für mich ist Ian Barufet. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Junge so gut einschlägt.
Ja, total. Der hat sich...
So ein bisschen so ein No-Name und dann überzeugt er einfach so.
Der springt da einfach unbekümmert rein und lässt sich natürlich auch irgendwie von dem Erfolg der Mannschaft so ein bisschen tragen. Ich glaube, dass es natürlich da rein zu debütieren und da reinzuspringen etwas einfacher im Moment ist, als wenn du das gerade in Stuttgart oder in Erlangen machen müsstest.
Klar. Das bestimmt. Aber wie gesagt, auch die Quote sind eigentlich ganz in Ordnung bisher. Also und es trifft ja auch die 7 Meter relativ gut und auf einem relativ hohen Niveau. Also von daher ist es wirklich, hat man da, glaube ich, auch nochmal da wirklich immer wieder gute Ergänzung einfach gefunden, muss man einfach so sagen. Also da findet wirklich Roberto Garcia Perondo ein gutes Händchen. Vielleicht nicht ganz so viele deutsche Spieler, das darf man vielleicht auch nicht außer Acht lassen. Ich meine, jetzt kommt erst der zweite deutsche Nationalspieler dazu mit Kastening und dann Goller natürlich. Aber ich meine, der Kader funktioniert und da ist immer noch Morawski ja noch hinten drin, der auch noch ein zweiter Torhüter ist, der auch immer hier noch ein Spiel an sich reißen kann. Also von daher, diese MT macht viel Spaß und ist nicht umsonst auf Platz 1. Und Robin, ich glaube, wir sehen vielleicht die beste MT-Melsung jemals, weil ich glaube, so stark über so einen langen Zeitraum so weit oben mit dabei zu sein, haben wir sie bisher noch nie gesehen. Und ganz ehrlich, in der Form müsst du sie einfach als Meisterschaftskandidat dazuzählen.
Ja, definitiv, ohne Frage. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben letzte Saison bei der MT, diesen hatten wir auch schon, glaube ich, was war das dann? Was war das damals für ein Start?
10 Spiele, glaube ich, oder irgendwie sowas.
Ja, es war auf jeden Fall auch schon ein richtig guter Start und dann sind sie sehr, sehr, ja klar, doch eingebrochen am Ende. Das sieht jetzt ganz anders aus. Die Mannschaft wirkt auf mich auch ganz anders als letzte Saison. Viel gefestigter, viel spielfreudiger. Sie stellt die beste Abwehr tatsächlich. Ja, Magdeburg hat ein Spiel weniger, deswegen stehen die Magdeburger natürlich bei weniger Gegentoren. Aber gerade mal bei 5 weniger Gegentoren als die MT, die mit einem Spiel mehr da ist. Und ja, die knallharte Abwehr im Verbund mit Simic hinten im Tor ist das, was der MT natürlich auch hinten raus immer mal wieder gefehlt hat. Und da wurde, glaube ich, richtig stark dran gearbeitet. Und das ist natürlich, also man sagt ja nicht umsonst, dass man in der Abwehr Meisterschaften auch gewinnt, ne? Spiele gewinnt etc. Und es bleibt aber nichtsdestotrotz natürlich spannend zu beobachten, wie kommt die MT aus dieser Weltmeisterschaftspause zurück. Da haben wir oft genug schon erlebt, dass da dann sich Spieler verletzt haben und man eben nach dieser ja dann doch recht längeren Pause, in die man mit extremem Schwung und Rückenwind gegangen ist, mit 1-2 Kleinigkeiten kann da Sand ins Getriebe kommen und es wird schwierig. Und wir dürfen natürlich auch nicht die Augen davor verschließen, dass die Verfolger der MT-Melsungen absolute Spitzenclubs sind. Ne? Magdeburg, Berlin, Kiel. Kiel hat gerade einen Stretch wieder hingelegt von 5 Spielen in Folge gewonnen. Die haben sich sowas von irgendwie den Kopf aus der Schlinge auch wieder gezogen. Und es sind halt auch einfach nur 2 respektive 4 Punkte, beziehungsweise 3 Punkte, ne, die da irgendwie Kiel, Berlin, Magdeburg, Hannover hinter der MT liegen. Dementsprechend ja, ist die Messe noch nicht gelesen, aber ich stimme dir voll und ganz zu, dass die MT Melsungen in der aktuellen Form und mit diesem Kader und mit dieser, ja, mit diesem Spirit, den sie einfach im Moment haben, für mich definitiv Meisterschaftskandidat ist.
Ja, da möchte ich dir auch gar nicht groß widersprechen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir da genau beobachten werden, dann nach der Pause natürlich. Aber wie gesagt, du hast die Abwehr angesprochen. Also ich glaube, wenn du da gegen Südpost oder so kommst, ich glaube, das tut immer weh. Und das ist auch eben jetzt hier eine Rolle, dass sie einfach eine brutal harte Abwehr stellen. Und da ist dann auch einfach ja extrem schwer, gegen sie Tore zu werfen. Und deswegen, ja, ist es gerade einfach so die aktuell beste Mannschaft in der Bundesliga. Wie gesagt, stehen noch ganz vorne auf der Tabelle. Schauen wir mal, wie sie sich dann im Pokal gegen die SG Flensburg behandelt wird. Mit ein bisschen mehr Schwung und vielleicht noch ein bisschen Mut im Bauch, dass sie jetzt Goller 2026 nach Melsung verlieren werden, dann präsentieren werden. Aber ich glaube, bisher kann man sehr, sehr zufrieden sein. Michael Allendorf und seine Kollegen, was sie dort aufgebaut haben, weil das ist wirklich eine richtig, richtig starke Truppe. Wir machen jetzt kurze Pause, kommen dann gleich zurück und spielen natürlich noch weitere Themen, schauen ein bisschen auf die Teams und natürlich auch auf die Nationalmannschaft, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich weiter über das sprechen, was uns in der Bundesliga zurzeit umtreibt. Und natürlich, wenn wir über das eine Team an der Spitze stehen, müssen wir über das reden, was direkt dahinter steht. Hannover Burgdorf, auch letztes Jahr wirklich stark gespielt, am Ende ist ein bisschen eingebrochen. Und ich finde, in diesem Jahr, Robin, sind sie nochmal ein Stück besser geworden. Liegt auch vor allen Dingen daran, dass Renas Uschins einfach auf einem Level spielt, das einfach krank ist. Man darf ja einfach so sagen. Ja. Es ist unfassbar, was er spielt.
Total, Renas Uschins vom anderen Stern. Also, geilen Handball gespielt vor den Olympischen Spielen. Die Olympischen Spiele haben ihn auf ein anderes Level gehoben. Auf ein anderes Level gehoben, zu einem Weltklasse-Spieler gemacht. Und dieses Level hat er seitdem nicht verlassen. Das ist unglaublich, wie ein Turnier, finde ich, dein Auftreten verändern kann und dein Selbstverständnis von dir selber und deiner Position in deinem Club. Weil das hat Olympia meiner Meinung nach mit Renas Uschins gemacht. Absolute Führungsfigur in Hannover jetzt und geht voran mit einer Power und einem Willen, der seinesgleichen sucht. Und Uschins im Zusammenspiel, das darf man nicht vergessen, meiner Meinung nach, mit Justus Fischer. Weil Justus Fischer netzt und netzt und netzt, auch bei Hannover. Der hat als Kreisläufer so unglaublich viele Tore schon die Saison erzielt. Es ist unglaublich. Die beiden zusammen, das macht so viel Spaß, Hannover zuzugucken. Diese Spielidee, wo wir bei Flensburg von mangelnder Spielidee oder fehlender Spielidee sprechen, ist das, was Christian Prokop da bei Hannover macht, mit diesen immer noch jungen Spielern, die ihm zur Verfügung stehen. Das macht so Bock, sich das anzugucken. Und wie gesagt, mir macht es einfach richtig Spaß im Moment, die Jungs zu verfolgen.
Ja, auf jeden Fall. Und überleg dir mal, dass sie dann noch Marco Grigic zu holen, der genauso viele Tore hat wie Renas Uschins. Das wäre, glaube ich, richtig, richtig spannend zu beobachten. Und du hast es zwischendurch angesprochen. Ich finde vor allen Dingen, seine Quote ist halt bombastisch. Ja. 83% Wurfquote. Wer macht das bitte? Also ich glaube, in der Bundesliga, für so einen Stammspieler mit der Quote, den sucht man, glaube ich, vergebens. Und ja, also schon brutal, was die spielen, was die zeigen und wirklich auch Gas geben. Also ne, wirklich, also das muss man sagen. Renas Uschin sucht ja auch immer wieder seinen Nebenmann. 40 Assists hat er auch schon gemacht, das darf man auch nicht vergessen. Und hinten sind die so bockstark, wirklich immer da, wenn sie gebraucht werden. Und haben auch das ein oder andere Top-Team schon geschlagen. Also von daher, die Hannoveraner, die stehen da zu Recht oben mit dabei, weil sie halt einfach auch gerade in der heimischen Halle wirklich echt bombenstark sind.
Ja, sie spielen halt auch abgezockt, ne? So, wenn es dann mal nicht läuft, so jetzt zum Beispiel beim Spiel gegen Dings, gegen Erlangen jetzt, vorgestern, am Sonntag, taten sie sich ein bisschen schwer, aber legen dann in 5 Minuten einen 10-0 Lauf hin, Sebastian. 10-0. Joel Bierlehm dreht komplett am Rad, hält dann einen Ball nach dem anderen und die Erlanger werfen einfach kein Tor 5 Minuten lang und das Ding ist gegessen. Die Messe ist in dem Moment dann gelesen irgendwie.
Genau, und ich finde, das ist einfach noch so eine Entwicklung, ne? Also wenn es mal vielleicht nicht immer so läuft wie gewünscht, das haben wir in dem Spiel auch gesehen. Das war jetzt, glaube ich, in der ersten Halbzeit nicht so das, was sich Christian Prokop vorgestellt hat. Aber dass eine Mannschaft halt dann trotzdem diesen Schalter umlegen kann. Weißt du, okay, wir haben jetzt eine schlechte Halbzeit gespielt, aber es ist jetzt egal, weil die Halbzeit ist vorbei, wir können es nicht mehr ändern. Und dann drehen sie halt einfach wirklich komplett auf Joel Bielen 50%-Quote. Brutal. Und zieht dann einfach Dario Quenche, der wirklich ein gutes Spiel hatte auf der anderen Seite, dürfen wir nicht vergessen, lässt ihn einfach komplett einfach dastehen und denken so, also, was ist da gerade bitte passiert? Und brutal. Also muss man wirklich sagen, das haben die so, so stark gemacht, dann nach der Pause. wie viel lange haben sie kein Tor kassiert? Ich glaube 15 Minuten fast.
Ja.
Das ist wild. Das ist wild. Und dann gewinnt natürlich auch so ein Spiel, aber es muss einfach auch können. Und das haben sie wirklich gemacht. Sie haben sich dann reingefightet, sie haben nicht aufgesteckt, eine 10-0 auf hingelegt. Und ey, ganz ehrlich, wenn du das so hinkriegst, dann bist du auch eine Mannschaft, die zu Recht oben auf Tabellenplatz 2 steht.
Minute 16, 18. 16 Minuten, 18 Sekunden in der zweiten Halbzeit wirft Erlangen das erste Tor.
Vielleicht sagt auch viel über Erlangen aus, sei jetzt mal dahingestellt, aber trotzdem soll jetzt den Erfolg von Hannover nicht beschmälern.
Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat.
Ja.
Von 13 zu 18 Rückstand. Ja? Ein 13 zu 18 Rückstand umgewandelt in 16 Minuten in eine 23 zu 18 Führung. Das ist unfassbar.
Ja, das war schon ein richtig irres Spiel. Das war schon richtig irre. Ja, wie gesagt, ist auch eine Qualität, ne? Auch wenn es, wie gesagt, wenn es nicht läuft, dann einfach zurückzukommen, Gas zu geben und dann am Ende noch den Sieg zu holen. Und das finde ich, wie gesagt, ist nochmal eine Entwicklung dieser Mannschaft, die ja noch immer noch jung ist. Dürfen wir nicht vergessen. Justus Fischer und Redas Uschins, die kommen erst noch in ihre beste Zeit. Und die sind ja jetzt schon so, so stark. Also da wachsen zwei richtig Weltklasse-Spieler heran und das macht unfassbar viel Spaß, diesen Jungs zuzuschauen. Sowieso der Handball von Christian Prokop. Ich finde auch, wenn man hatte die Diskussion da wieder vor ein paar Wochen, wo er gesagt hat, ich könnte sich mal vorstellen, Nationaltrainer zu bleiben. Christian Prokop, bitte bleib Vereinstrainer. Dein Handball passt so perfekt in diesen Vereinssport einfach rein. Und wir haben es gesehen, der Nationalmannschaft, das funktioniert nicht unbedingt, weil du da nicht die Zeit hast. Deswegen bleib ewig in Hannover, weil es macht unheimlich viel Spaß zuzuschauen.
Ja, absolut.
Ja, also das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Robin, lass uns dann vielleicht dann wirklich noch ein paar Top-Teams zu sprechen bekommen, die ja, auch wenn sie jetzt nicht ganz oben stehen, ja immer noch extrem nah dran sind. Und ich finde, in dem Zusammenhang müssen wir vor allen Dingen über den SC Magdeburg sprechen, weil ich hatte mir deren Spiel angeschaut bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und was sie da gezeigt haben, das war ein brutal starker Auftritt und das war auch wieder den SC Magdeburg, den man nicht immer so die Saison gesehen hat, aber der dann wirklich mal richtig Feuer gefangen hat. Und das, glaube ich, sollten sie versuchen, noch häufiger zu zeigen, noch mehr konservieren, weil das war wirklich richtig, richtig stark, obwohl es ja einen Schock gegeben hat mit der Verletzung von Oskar Bergendahl in der Woche zuvor. Das ist schon aber, glaube ich, wichtig für die Mannschaft, dass sie diese Rückschläge trotzdem verarbeiten und das Beste draus aus dieser Situation machen. Und Manuel Zehner kommt, glaube ich, auch immer mehr an in dieser Mannschaft.
Ja, du hast die Verletzung von Bergendahl schon angesprochen. Ich finde diese Vorstellung von Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen, ne, die auch schon viele Top-Teams, Top-Teams geärgert haben diese Saison und wirklich auch gut unterwegs sind. Ich finde diese Leistung von den Magdeburgern ist nochmal höher zu hängen unter dem Gesichtspunkt, dass Oskar Bergendahl und Omar Ingi Magnusson, der sich ja auch schwer verletzt hat, beide gefehlt haben. Und da ist diese Vorstellung in Mannheim gegen die Rhein-Neckar-Löwen ja nochmal meiner Meinung nach höher zu beurteilen. Und wie du schon gesagt hast, das ist der SCM, den wir aus den letzten Jahren kennen, weil die sind über die Rhein-Neckar-Löwen hinweggefegt. Mit 11 Toren, absolutes Offensivspektakel. Wir haben 4 Spieler mit 6 Toren, ne? Manuel Zehnder, Philipp Weber, Lagergren, Lukas Mertens. Absolut, absolut starke Performance. Und Sergei Hernandez aktuell brutal on fire auch, ne? Also der ja hält Magdeburg im Moment so ein bisschen im Spiel, ne? Hat ja auch in der Champions League vor einigen Wochen gegen Barcelona gegen Barcelona eine unglaubliche Vorstellung abgeliefert, wo ich dachte, jetzt ist Magdeburg wieder da. Diesen Sieg nutzen sie, um eine Serie zu starten. Ja, dann haben sie leider in der Champions League doch wieder direkt verloren am nächsten Spieltag. Aber bei Hernandez können sie sich bedanken, die Magdeburger im Moment, weil der wirklich ganz stark performt. Aber nichtsdestotrotz findet auch die Mannschaft immer wieder Lösungen. Also das ist das, was ich eigentlich von Flensburg erwarte. Siehst du, finde ich bei Magdeburg perfekt, weil da ist die Spielidee des Trainers, wird umgesetzt. Da ist eine Spielidee da und da können auch mal Ausfälle etc. Kompensiert werden, wie wir jetzt eben sehr eindrucksvoll gegen die Rhein-Neckar-Löwen gesehen haben.
Ja, definitiv. Und also es ist wirklich auch gut. Und ich, auch Philipp Weber ist jetzt wieder mit dabei, ne? Und das darf man nicht vergessen, der auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat, auch gerade da. Also auch er, finde ich, ist deutlich verbessert als das, was wir ihm vorher kennengelernt haben. Tim Horn ist jetzt auch wieder mit zurück, darf es auch wieder spielen. Wird zwar noch ein bisschen sporadisch erst noch eingesetzt, aber ist auch trotzdem wieder da und darf auch trotzdem auch schon auch seine ersten Einsätze wieder zeigen. Also von daher, da kommen natürlich auch zwei wichtige Spieler zurück, die nochmal ein bisschen mehr, ja, dem Team auch unterstützen können, definitiv. Weil ich finde auch gerade, dass natürlich auf rechts außen mit dem Tim Hornke, wenn der wieder in Topform ist, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Mannschaft. Ich glaube, das muss man auch schon ganz klar auch einfach so sehen. Und ja, wie gesagt, die Mannschaft, sie fängt sich so ein bisschen, glaube ich, gerade wieder. Und das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig. Klar, die Christiansson hatte jetzt vielleicht nicht unbedingt den besten Tag bei den Rhein-Neckar-Löwen. Aber auch da sieht man auch einfach, dass man sich auf einfach andere Leute verlassen kann. Albin Lagergren muss jetzt noch ein bisschen mehr machen, wo er jetzt, ja, ein bisschen unter Leinunterhalter auf der halbrechten Position ist. Aber man kriegt es einfach hin, weil, wie gesagt, für mich ist auch ganz entscheidend, dass Zehner besser reinkommt, dass er mehr eine Rolle einfach in diesem Team einfach annehmen kann. Klar, die Quote ist mit Sicherheit immer noch nicht überragend, aber ich finde, er macht es schon noch auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich habe das gerade im Spiel gegen Berlin gesehen, wo ich fand, dass er echt gut performt hat und ein wichtiger Faktor war, dass man den Punkt sich holen konnte gegen die Berliner. Und ja, also ich glaube, man kommt wieder ein bisschen näher daran. Wie gesagt, es ist noch alles möglich. Es sind nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 1. Man kann jetzt auch mit dem Sieg im Nachholspiel dann noch auf jeden Fall noch auf den 3. Tabellenplatz springen. Aber klar, das ist natürlich alles andere als ein Spaziergang für die weiterhin werden, für die Magdeburger, weil wie gesagt, das ist so unfassbar eng. Und da wird jeder Fehler eiskalt bestraft, weil einfach die Qualität gerade in der Spitze so brutal eng beieinander ist, dass man sich da einfach kaum Ausrutscher einfach erlauben hat. Da kann selbst unentschieden gegen Berlin, was wirklich ein Erfolg ist, da schon vielleicht entscheidend sein, dass am Ende dieser eine Punkt fehlt, um ganz, ganz oben zu stehen. Aber wenn die Hernandez weiterhin so performt, ist es auf jeden Fall sehr wichtig, weil müssen wir auch halt sagen, Nicola Portner ist auch gerade nach seiner Sperre und diesem ganzen Hin und Her um den Dopingfall noch nicht wieder in der Form früherer Tage. Das müssen wir einfach so anerkennen. Und ja, vielleicht findet er irgendwann noch wieder zurück, so richtig, dass er noch eine richtige Rolle spielen kann. Seine Quote ist eigentlich soweit ganz gut, aber so richtig viele Spielzeit bekommt noch nicht, weil einfach natürlich Hernandez überragend performt. Und ich ihn auch ab und an mal, also wenn ich dann gesehen hatte, zumindest 1-2 Spielen, war jetzt nicht so stark Portner, wenn er mal reingekommen ist. Ich glaube, das war vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, aber es war das Spiel bevor gegen Berlin gespielt haben, weil nämlich die Torhüter davon mich fast gar nichts gehalten hat in dem Spiel zuvor. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber das war schon verrückt, ja.
Ja, ich bin generell gespannt, was sich im Tor beim SC Magdeburg tun wird zur nächsten Saison hin, weil Hernandez relativ klar ist, glaube ich, dass er den Verein verlässt, so wie ich das verstanden habe. Und ja, Portner, weiß ich nicht, ob der nochmal zu seiner alten Form zurückfindet. Also er wirkt da schon irgendwie ein bisschen belastet von der ganzen Geschichte. Und ich glaube, dass die SCM, der SCM da etwas, sich neu aufstellen wird im Tor, glaube ich.
Das kann durchaus sein. Also wir werden mal sehen, er hat ja selbst angekündigt, dass er ja schon bald auch eine Entscheidung treffen wird, weil wie gesagt, er wird über Weihnachten drüber nachdenken, wenn die Zeit gekommen ist, hat er schon angekündigt, auch wenn er natürlich noch einen Vertrag besitzt, der ein bisschen länger ist, aber ich meine, bei den Leistungen, das ist ja auch kein Wunder, dass natürlich da auch andere Teams darauf aufmerksam werden, also wird mit Sicherheit ein bisschen Spannung darauf zukommen, wie es dann weitergehen wird, aber ja, das werden wir dann natürlich genauest beobachten, machen jetzt eine kurze Pause, mal gleich zurück hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind zurück bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de und wollen schon mal, auch wenn jetzt der Kader gleich bekannt gegeben wird, in wenigen Stunden, drüber reden, was der WM-Kader aussehen könnte der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben ja schon den 35er-Kader, aus dem wir arbeiten können und aus dem ja dann der entsprechende Kader mit 18 Leuten entstehen wird. Und da gibt es mit Sicherheit einige Namen, die dir vielleicht überraschen könnten. Robin, wenn wir uns das anschauen, mein größtes Überraschungspotenzial, finde ich, hat Tim Freihöfer. Für mich vielleicht die Entdeckung der Saison aus deutscher Sicht.
Total. Also spielt eine großartige Saison bei den Berlinern, hat eine hervorragende Quote, ist der 7-Meter-Schütze bei den Berlinern natürlich auch, ne? Und ja, hat meiner Meinung nach eine absolute Chance verdient in dem Kader und sollte meiner Meinung nach definitiv das Backup auf links außen sein.
Zu Rune Darm genannt oder zu Lukas Mertens?
Das will ich jetzt Lukas, wissen, zu Lukas Mertens, ja, okay. In meinen Augen.
Wäre auch mein Gefühl gewesen. Mertens ist für mich einfach vielleicht der beste Linksaußen, den wir haben. Rune Darmke, klar, ist auch eine ganz solide Bank, aber ich finde auch gerade auch mit Blick auf bisschen jüngere Spieler. Ich glaube, wäre das Duo Mertens, Freihöfer auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr spannend wäre dann auch für die Zukunft, was damit sie noch ein paar Jährchen dann noch mitmachen kann. Tim Notdurf, der ja auch noch nominiert ist, ist für mich gerade ein bisschen außen vor. Ich finde, er kriegt ja schon bei den Rhein-Neckar-Löwen, kann sich schon nicht durchsetzen gegen David Moré, der auch wirklich gut spielt, finde ich. Aber als Nationalspieler, finde ich, musst du als Stammspieler halt sein, um für eine WM dabei zu sein. Und wenn du es halt nicht bist, ja, dann wird es halt auch schwierig, in die Nationalmannschaft reinzurutschen. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Lass uns mal weiter schauen. Ja, dafür haben wir einfach zu viel. Dafür haben wir einfach zu viele gute Spieler, ne? Als dass man jetzt jemanden mitnehmen könnte, der nicht Tag ein, Tag aus in der Bundesliga irgendwie beweisen kann, dass er da auf dem Niveau performen kann. Aber zum Rückraum gerne.
Ja, das wird, glaube ich, so ein bisschen eine spannende Zusammensetzung sein, weil wir müssen natürlich erstmal abwarten, was Sebastian Heimann ist. Mit seiner Verletzung war er verletzt rausgegangen, soll wohl nichts Schlimmes sein, aber ich glaube, Robin, also er wird auf jeden Fall, glaube ich, nominiert werden, weil man jetzt hier gucken wird, aber sollte er natürlich ausfallen, wäre da, glaube ich, gerade auch in der Defensive schon, der würde schon eine kleine Lücke entstehen, wenn er nicht dabei wäre.
Du, in der Defensive wäre das ja schon ein herber Verlust, meiner Meinung nach. Gerade bei den Olympischen Spielen hat Sebastian Heimann so stark und immer wieder gut für Entlastung gesorgt. Und wir haben einfach, also Deutschland hat einfach nicht einen Spieler von diesem Format, der vorne einfache Tore erzielen kann, weil wir müssen nicht drüber, also wir brauchen uns nicht der Illusion hingeben, Sebastian Heimann ist ein richtig geiler Steineschmeißer auf halb links, ne? Der knallt die Dinger da auch einfach mal kompromisslos rein und verteidigt hinten einfach beinhart. Und einen Spieler dieses Profils als Halblinken haben wir einfach nicht. Ne? Wir haben gerade schon, als es um den SC Magdeburg ging, haben wir über Philipp Weber gesprochen, der wieder gut zurückgekommen ist, viele Tore macht, echt eine gute Saison spielt auch. Aber wir wissen auch leider um die absolute Schwäche von Philipp Weber in der Abwehr. Ja. Und dementsprechend ist ein Sebastian Heimann eben genau deswegen, wegen dieser Stärke im Abwehrverbund extrem schwer zu ersetzen und wird hoffentlich schnell wieder fit und kommt auf jeden Fall mit, glaube ich.
Das glaube ich auch. Also mich würde es wundern, wenn er nicht mich mit dabei sein würde. Zumindest vielleicht macht man auch dann für ihn noch so einen extra Spot, um zu gucken, okay, wie fit ist er dann? Dass du ihn aber auf jeden Fall mit in die Vorbereitung nimmst und dann vielleicht dann wirklich noch jemanden rausnimmst. Aber es ist sowieso spannend. Also für mich Rückraum links auf jeden Fall gesetzt der Marco Krigic, Julian Köster. Ich glaube, du musst nicht drüber reden. Sebastian Heimann natürlich auch. Und dann ist natürlich auch die spannende Zusammensetzung, okay, wie machst du es mit Rückraum Mitte und Rückraum rechts? Weil ich finde, Juri Knorr ist gesetzt. Und dahinter finde ich halt unheimlich eng dahinter. Leif Tissier spielt eine überragende Saison. Luka Witzke ist okay, würde ich sagen. Nils Lichtern macht eine tolle Arbeit bei den Füchsen Berlin, kann aber halt defensiv nicht so spielen wie die anderen zwei. Da ist es schon ein bisschen eine Puzzlei, die sich da Alfie Gislason machen muss, wen er dann wirklich mitnimmt, weil, wie gesagt, da gibt es auch einige formstarke Spieler gerade auf Rückraum Mitte und Michal Schick ist zwar mit nominiert, aber ich glaube, er hat nur Außenseiterchancen, weil ich nicht glaube, dass er dafür gut genug ist offensiv.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist am Ende wird der Olympiakader plus Max Benecke als im Tausch mit Rune Dahmke. Und dann kriegen wir, glaube ich, noch, also hoffe ich zum Beispiel, kriegen wir noch Nils Lichtlein mit rein. Weil Nils Lichtlein in meinen Augen echt eine gute Saison für die Berliner spielt, gutes Entscheidungsverhalten zeigt. Und diese Unbekümmertheit, die er mit reinbringen kann, finde ich einfach ja mega, mega stark. Und ich würde auf jeden Fall dann auch noch Lukas Zerbe als festen Rechtsaußen mitnehmen. Weil Lukas Zerbe mich überzeugt hat in den letzten Länderspielen, muss ich sagen. Ja. In den EM-Quali-Spielen und er auch beim THW Kiel echt gut spielt in den letzten Wochen.
Ja, du, definitiv. Ist halt die Frage, ob du halt dann nur einen Rechtsaußen mitnimmst und dann wieder mit Stern auf Rechtsaußen spielst oder ob du halt sagst, okay, ich möchte noch einen zweiten mitnehmen. Wenn der zweite, glaube ich, dann sind wir uns, glaube ich, beide einig, kann es dann wahrscheinlich dann eigentlich nur über Timo Kastening gehen, meiner Meinung nach, weil er schon noch für mich der bessere Rechtsaußen aktuell ist als Patrick Krötzky, weil er wirklich eine starke Performance einfach zeigt.
Aber das wird es, glaube ich, nicht werden. Also, ne, da wird der Bundestrainer, also zwei Rechtsaußen plus Steinert, nimmt er auf keinen Fall mit. Also dafür hat er in den letzten Turnieren und Lehrgängen und Spielen einfach immer wieder gezeigt, dass er diese Flexibilität mit Steinert da bevorzugt.
Ja, genau, das macht er, glaube ich, sehr, sehr gerne und das hat er, glaube ich, sehr liebst gewonnen. Ich bin auch nach dem Auftritt bei Olympia, bin ich auch ein bisschen positiver gestimmt, sage ich es mal, was Standard auf rechts außen angeht.
Ja.
Wir waren vorher beide ein bisschen kritisch, aber er hat wirklich, muss man sagen, tolles Olympiaturnier gespielt. Ist defensiv sowieso wirklich eine absolute verlässliche Größe und wenn er dann auch noch von außen wieder so trifft wie da, bin ich dann auch glücklich mit ihm.
Absolut, absolut. Ich freue mich, ich bin total gespannt auf den Kader, aber kannst auch ehrlich gesagt kaum erwarten. Die sollen jetzt da die Saison irgendwie, die Hinrunde und den DHB-Pokal da zu Ende spielen. Ich will jetzt Weltmeisterschaft haben.
Ja, auf jeden Fall. Also es wird dringend Zeit, dass jetzt die Handball-WM wieder herkommt. Ja. Es wird wieder ganz, ganz viel Spaß machen. Das wissen wir ja jetzt schon. Und ich meine, das werden auch wieder tolle, tolle Spiele einfach werden. Also ne, es ist ja auch wirklich, wenn wir die Nationalmannschaft natürlich wieder sehen werden, wird das enorm spannend. Unsere Gruppe wird mit Sicherheit auch, interessant werden, sage ich es mal so. Tschechien, Polen, Schweiz. Die Schweizer kennen wir erst ja gefühlt schon in der auswendig so nach den letzten Spielen irgendwie. Ich meine, Tschechien und Polen, also Tschechien ist immer so, kann immer, für mich ist Tschechien immer so ein Überraschungskandidat. Die können halt irgendwie ganz okay spielen oder halt richtig schlecht. Und bei den Polen, ja, weiß nicht, irgendwie seit 2007 oder seitdem die goldene Generation um Karol Pilecki und so weiter nicht mehr mit dabei ist, ist es halt auch nicht mehr der Top-Gegner.
Total. Die Gruppe ist cool. Also ich finde die Gruppe unter dem Gesichtspunkt gut, weil du kein, es klingt böse, aber du hast kein Fallobst dabei. Jedes dieser drei Teams fordert dich auf eine gewisse Art und Weise heraus. Das ist kein Selbstläufer, diese Vorrunde. Und wenn du nur mit Selbstläufern in so ein Turnier startest oder, sag ich mal, nur einen Härtetest in der Vorrunde hast, dann finde ich es schwierig, ins Turnier reinzukommen. Aber die Schweiz und Polen werden sich gegen Deutschland das Herz rausspielen und Tschechien ist so ein Team, da kann es dir passieren, dass du die erste Halbzeit, weiß ich nicht, die gewinnst du gerade mal 18-16 oder so oder die ist total ausgeglichen und dann gewinnst du das Spiel halt erst in der zweiten Halbzeit, weil den Tschechen dann zum Beispiel die Puste ausgeht, ne? Aber das ist schon eine andere Hausnummer, finde ich, und eine bessere Hausnummer als manch andere Gruppe. Wo es, glaube ich, ja, wo es einfacher wäre. Und das gefällt mir, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Und dann würde man ja in der Hauptrunde noch auf Dänemark vermutlich treffen. Ich bin mal gespannt, ob es die Italiener dann schaffen würden. Das wäre auch, glaube ich, echt cool, so gegen Domenico Ebner zu spielen. Ich glaube, der wäre auch brutal motiviert und würde wahrscheinlich das Spiel seines Lebens machen wollen gegen die deutsche Nationalmannschaft. gegen sein Team, wo er geboren ist, wo alle ja bestens kennen aus Vereinen, aus Bundesligaspielen. Also das wäre, glaube ich, auch nochmal richtig, richtig spannend. Ansonsten für Algerien, Tunesien, einer der beiden wird es wahrscheinlich auf jeden Fall machen. Mal gucken, ob es der zweite auch machen wird. Aber ja, das wird mir richtig, richtig Spaß machen und da habe ich echt Bock drauf, dass wir da wieder uns ja drauf freuen können auf ein tolles Turnier, auf Nationalmannschaft. Ich bin sehr vor allem gespannt, was die Spanier eigentlich wieder machen, ob die mal wieder irgendwie halbwegs in Rhythmus reinkommen, wie es die Franzosen zeigen werden, nachdem es ja auch da ein bisschen auch Verletzungssorgen ja auch gibt mit Dicker Mem und so. Das wird, glaube ich, echt spannend werden. Ja. Also am volle Hallen vor allen Dingen auch in Dänemark hoffentlich.
Ja, mega. Ich finde es cool, dass wir gegen die Dänen direkt schon am Anfang spielen. Ne? Also ja, am Anfang, nicht am Anfang, sondern eben in der Hauptrunde. Dann kannst du dir da deine Niederlage abholen und lässt dich vielleicht nicht so waschen wie im Finale um Gold. Das wäre schon mal gut, aber gut, dann ist total viel drin. Du hast es angesprochen, die Franzosen mit der Verletzung von Dikamen, die Spanier irgendwie in so einer leichten Findungsphase. Die Schweden ebenfalls meiner Meinung nach jetzt nicht so auf dem absoluten Top-Niveau, wie es die letzten Turniere vielleicht waren. Also, boah, ich hab Bock und ich sehe echt große Chancen für Deutschland.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Viertelfinale ist Pflicht und dann triffst du ja auf entweder als wahrscheinlich als Zweiter, gehen wir mal von aus, den Sieger aus der Hauptrundengruppe mit Gruppe E, Gruppe F, wo ja dann Norwegen, Schweden und Spanien die ersten zwei Plätze wahrscheinlich noch sich ausmachen werden oder Portugal vielleicht auch noch.
Also, Alle zu schlagen.
Das ist auf jeden Fall möglich, denke ich auch. Also von daher, da kann man auf jeden Fall schon auch Halbfinale ins Visier nehmen. Da wird mit Sicherheit Alfred Gislason gleich in der Pressekonferenz mit Sicherheit auch noch ein bisschen drüber reden. Aber ja, ich freue mich. Also mir merkt schon die Vorfreude jetzt immer mehr. Da ist es gerade noch ein bisschen Darts WM, was natürlich auch noch richtig Spaß macht. Aber das ist ja dann Gott sei Dank durch, wenn dann Handball WM dann volle Pulle Gas gibt.
Ganz genau.
Genau. Dann machen wir jetzt hier Schluss mit dem Männerteil. Wir werden mich gleich noch einmal hören mit einem kleinen Fazit zum Thema Frauen-EM bei den im Handball. Da wird es noch von mir so ein paar Gedanken zum Abstand der deutschen Mannschaft geben, die ja nicht den nächsten Schritt geschafft hat, wie man sich gerne vorgenommen hat, aber dazu gleich mehr. Und dann bedanke ich aber erstmal für Robin für heute und dann hören wir uns gleich weiter und dann spätestens sowieso dann, Robin, beim nächsten Mal bist du dann wieder voll mit dabei und dann werden wir auf jeden Fall ein bisschen Fazit ziehen zur Hinrunde und dann schon gleich ein bisschen drauf schauen, was dann uns im Januar erwartet.
Definitiv, so machen wir es.
Bis dann, bis gleich.
Ciao.
Ja, und jetzt sind wir zurück hier zum letzten Teil bei Anruf im Handball-Talk auf mein Sport-Podcast. Wir wollen natürlich über das sprechen, was die deutsche Mannschaft gezeigt hat bei der Handball-EM in Österreich unter anderem. Und da wollen wir natürlich den Blick drauf werfen, weil es war viel angekündigt worden aus deutscher Sicht. Man wollte unbedingt den nächsten Schritt machen. Und jetzt steht man dieser Europameisterschaft da. Und was soll man sagen? Wirklich viel weiter gekommen ist man jetzt in Ungarn, Österreich und der Schweiz nicht sonderlich. Wieder Platz 7, wie schon vor 2 Jahren, wie schon vor 4 Jahren. Es ist wieder nicht dieser nächste Schritt gekommen, weil, und das muss man einfach sagen, die deutsche Mannschaft es wieder nicht geschafft hat, gegen die großen Teams zu bestehen. Das muss man einfach so knallhart analysieren. Es hat einfach nicht gereicht, um mal ein großes Team zu ärgern. Weil einfach in diesen Spielen nicht die Konstanz da ist, da wirklich dauerhaft mitzuhalten. Es hat teilweise sehr, sehr deutlich Niederlagen gesetzt, auch gegen Norwegen. Sah es zeitweise richtig, richtig übel, auch wenn es am Ende dann nur 5 Tore sind, weil auch der Norwegen, ich glaube, als sie mit 9 geführt haben, dann auch, glaube ich, ein bisschen rausgenommen haben, weil mehr mussten sie ja nicht mehr machen. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie einfach schon durch, waren schon entschieden und die deutsche Mannschaft, muss man einfach so sagen, hat einfach nicht in dem Level performen können, wie sie es zeigen können, wie sie vielleicht die Qualitäten einfach zu haben. Und die Gründe dafür, finde ich, sind einfach vielfältig bedenkt. Wenn wir uns anschauen, gegen wen die deutsche Mannschaft die meisten Treffer kassiert hat, waren das Niederlande, Dänemark, Norwegen. Also die Teams, die man eigentlich schlagen will. Liegt mit Sicherheit nicht zuletzt daran, dass man auch einige Tempo-Gegenstoß-Tore bekommen hat, weil man vorne nicht die besten Wurfquoten hatte, liegt aber auf der anderen Seite auch daran, meiner Meinung nach, dass auch die Torhüterin, beziehungsweise auch das im Verbund mit der Abwehr, nicht so stark einfach waren. Wenn wir uns die Quoten von Katharina Filter und auch Sarah Wachter anschauen, die beide in allen 3 Spielen rangekommen sind, dann haben wir ein einziges Mal, dass eine Torhüterin eine Quote von 30% hat. Das war Sarah Wachter im Spiel gegen Dänemark. Ansonsten ist das im Vergleich zu den internationalen Top-Leuten, die in Dänemark, Norwegen und Niederlande auflaufen, deutlich schlechter. Ne? Wenn man zum Beispiel schaut, Anna Christensen im Spiel Dänemark, 17 Paradenquote von fast 50%. Yara ten Holte im Spiel gegen Deutschland, 16 Paradenquote von 42%. Und bei den Norwegerinnen, die wechselt haben, einmal mit Katrin Lunde und einmal mit Silje Solberg, auch da jeweils beide über 30%. Und da müssen wir natürlich darüber auch sprechen, dass wir natürlich einerseits weiterhin dringend an der Wurfeffektivität arbeiten müssen. Die ist weiter einfach zu inkonstant. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine Emily Bölk in die Niederlande 3 von 10 nur trifft, dann ist das einfach zu wenig, um wirklich gefährlich zu werden. Wir müssen einfach darüber reden, dass auch die Offensive nicht durchschlagskräftig genug ist. Das ist einfach so, da sind wir immer noch nicht den nächsten Schritt gemacht. Da ist eine Emily Bölk gefragt, da ist eine Alina Krasiels gefragt, die, wie ich finde, auch wenn sie einige Tore erzielt hat, immer wieder so Phasen in beiden und in allen 3 Spielen eigentlich hatte, wo sie nicht diese Rolle hat einnehmen, die man eigentlich von ihr verlangt, dass sie vorweg geht, dass sie dem Team Halt gibt, dass sie ja wirklich die Mannschaft führt, dass sie eine offensive Struktur gibt. Das hat so nicht funktioniert. Das muss man einfach so sagen. Klar, natürlich kam erschwerend hinzu, dass Viola Leuchter über einige Spiele gefehlt hat und dadurch erst reingekommen ist. Das war natürlich für sie alles andere als einfach. Auf der anderen Seite muss man sagen, Nina Engel hat es eigentlich echt gut gemacht. Da weckt, glaube ich, gerade so ein spannendes Duo auf der halbrechten Seite zusammen, die da wirklich der deutschen Mannschaft vielleicht dann auf Dauer da wirklich da vielleicht mal Sicherheit geben könnten, weil das ja schon eigentlich über Jahre so ein bisschen so ein Problemfeld gewesen ist, dass man da, wie soll ich sagen, nicht so viele Bälle hatte, nicht so viele Top-Qualität auf der Position. Und das ist, glaube ich, eine der positiven Erkenntnisse in einem sonst eher gemischten Fazit, wie ich finde. Wie gesagt, man hat den nächsten Schritt nicht gemacht, das liegt wieder an der Offensive, die einfach auch in kritischen Phasen nicht konsequent genug spielt, sich unheimlich schwer tut, Lücken zu erarbeiten, obwohl sie eigentlich die Möglichkeiten besitzt. Das liegt daran, dass man entweder natürlich nicht die Abwehr so auseinanderziehen kann, dass eine Emily Bölk dann aber auch einfach Würfe nimmt, die sie so nicht nehmen darf, sie so nicht nehmen sollte. Aber auch natürlich einfach die 3 Führungsspieler wie eine Senior Smeets, wie eine Alina Krasiels und eine Emily Bölk dann aber auch in den entscheidenden Phasen halt nicht diese ja, Verantwortung übernehmen, die sie übernehmen müssen. Also das können wir uns wirklich auch anschauen. Ne, Dänemark, Emily Bölk 0 von 5. Das ist eine Quote, die darf sie sich in solchen Spielen einfach nicht erlauben, weil wir brauchen sie einfach in solchen Momenten. Und da merkt man auch schon, dass es dann einfach unfassbar schwer wird, dann gegen, ja, Top-Gegner zu bestehen, wenn einfach deine drei Besten nicht bestehen können. Ganz positiv war zumindest immerhin, dass jetzt sich auch Annika Lott, als sie dann noch wieder voll einsatzfähig gewesen ist, er wirklich gut aufspielen konnte. Eine gute Entlastung auch dann war, finde ich zumindest, und da wirklich auch Schwung von der Bank reingebracht hat. Das glaube ich ganz positiv, dass da noch mehr Qualität in den Rückraum reinkommt. Aber ansonsten müssen wir einfach leider konstatieren, dass die deutsche Mannschaft halt nicht diesen Schritt nach vorne gekommen ist, den man gerne gehabt hätte. Muss man einfach so sagen, von außen ist die Quote okay, sage ich es mal, war schon mal schlechter, würde ich sagen, war aber auch vielleicht schon mal ein bisschen besser. Ich finde, Alexia Haufs hat gerade gegen Norwegen gut gemacht. Ihre Chancen sind sehr gut getroffen, 4 von 6 ist eine gute Quote. Jenny Behrens 2 von 2 hat das gut gemacht. Das Spiel über den Kreis funktioniert ganz okay. Lisa Andl kann sich da immer wieder durchsetzen, hat immer wieder Tore auch erzielen können. Aber das muss man vielleicht dann auch gucken, ob man das vielleicht noch mehr macht, beziehungsweise man da auch sie besser einsetzen kann, weil sie, wie gesagt, schon noch sehr hochprozentig eigentlich treffen kann. Aber insgesamt, ja, ist es wieder so, Deutschland war nah dran, ist am Ende aber wieder mit derselben Enttäuschung heimgereist und da muss man natürlich sich irgendwann nochmal, ja, einfach Fragen gefallen lassen, ob es wirklich der eingeschlagene Weg der richtige ist. Wenn ich mir auf den Kader schaue, frage ich mich immer wieder, warum Antonie-Lise Reinemann, obwohl sie in der Liga überragende Leistungen zeigt, nicht mal die Chance bekommt, mitzufahren. Auch da ging andere Spielerinnen wieder vor, Dana Bleckmann, die auch gut gespielt hat, eine gute Saison bisher spielt in Dortmund, möchte ich gar nicht bestreiten. Sie hat den Vorzug bekommen von der Reinemann, die ja mit 23 Jahren natürlich gerade auch solche Erfahrungen ja auch mitnehmen kann. Gerade weil sie jetzt im Vergleich zu Bleckmann nicht diese europäischen Erfahrungen hat sammeln können in den vergangenen Jahren. Deswegen muss ich der Bundesliga natürlich Fragen gefallen lassen, weil er sagt selbst, er möchte den nächsten Schritt machen, aber der nächste Schritt kommt einfach nicht. Deswegen muss man halt entweder sagen, okay, wir müssen es halt akzeptieren, dass wir halt einfach an die Nationen Norwegen, Dänemark, Frankreich, Schweden und auch Niederlande vielleicht nicht rankommen. Oder man muss sagen, okay, wir brauchen einen neuen Impuls auf der Trainerposition, um vielleicht dann mit kreativen taktischen Lösungen, vielleicht dann 3-2-1-Deckung, die ja auch zum Beispiel Micha Kaufmann ja sehr ambitioniert gemacht hat mit Eisenach, wo das ja auch sehr gut funktioniert hat, was zu bringen, um halt, ja, die Gegner vor Probleme zu stellen, wo du deine eigenen Stärken vielleicht ein bisschen besser ausbauen kannst, wo du dir Gedanken machst, okay, was habe ich an Spielermaterial, wo kann ich dann vielleicht nochmal irgendwie was besser machen, was Kreativeres machen, aber man muss einfach sagen, es ist so, wie es in den vergangenen Jahren war, man hatte gute Ansätze gezeigt, man hat die Gegner geschlagen, die man schlagen musste, aber es ist halt einfach auch nicht mehr, man hatte halt wieder nicht den nächsten Schritt geschafft. Da sind auch, wie gesagt, noch junge Spielerinnen mit dabei, ne, Viona Leuchter, Ninina Engel, die, ich finde, ein sehr gutes Turnier gespielt hat, Alexia Hauf auch beispielsweise, aber es reicht halt noch nicht für diesen nächsten Schritt. Das kann vielleicht noch 1-2 Jahre dauern, oder es kann, wie es halt auch in den vergangenen Jahren immer so gewesen ist, halt einfach so sein, dass wir uns in Deutschland damit abfinden müssen, auch weiterhin nur 5., 6., 7. zu werden und dass eine Medaille weiterhin aus der Greifweite ist, aus der Sichtweite, weil einfach die deutsche Mannschaft nicht diese Qualität besitzt, wie Norwegen, wie Dänemark, wie Schweden, wie Frankreich, weil auch da vielleicht der Sport noch ein bisschen weiter ist in seiner Entwicklung, ein bisschen mehr gesellschaftliche Akzeptanz genießt und da sind alle Beteiligten gefragt, daran zu arbeiten. Diese Strukturreform gibt es ja bereits, die so lala aufgenommen worden ist, wie man das ja auch so nehmen kann, aber eins ist auf jeden Fall klar, wenn die deutsche Mannschaft wirklich den nächsten Schritt machen muss, muss man sich Fragen stellen, wie man den nächsten Schritt machen kann, weil ein weiter so wird mit Platz 7 weiter so bleiben, aber es wird halt nicht diesen nächsten Schritt dann dazu führen, dass man mal eine Medaille mal wieder gewinnen kann, was ja mit sicher das große Ziel des Deutschen Handballbundes ist. Man hat die Heim-WM nächstes Jahr vor der Tür und mit dem aktuellen Kader und vielleicht auch mit dem Druck der Heimat, das haben wir ja schon mal gesehen bei der Handball-WM, ist es bisher noch fraglich, ob es wirklich dann dazu reicht, dass man da auch dann eine Medaille erreichen kann. Aber das werde ich jetzt mal beobachten. Wir werden jetzt hier genau drauf schauen, auch wie sich die Spielerinnen im Verein entwickeln. Da gibt es auch gerade Viola Leuchter, Nina Engel, noch einige junge Spielerinnen mit dabei. Aber eins ist klar, es muss noch dringend eine Schippe draufkommen, denn sonst wird es weiterhin nur Platz 5 bis Platz 7 für die deutsche Mannschaft sein. Ja, und damit wollen wir uns für heute dann auch verabschieden hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezensionen da lassen. Bei Spotify und iTunes habt ihr die Möglichkeit, das zu tun. Gerne konstruktives Feedback, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf, findet ihr uns dort jeweils. Und dann Und dann hören wir uns dann zwischen den Weihnachtsfeiertagen wieder. Wir haben es ja schon ein bisschen anklingen lassen, ein bisschen so eine Rückschau auf die Vorrunde, ein bisschen Ausblick auf die Nationalmannschaft, aber dazu dann mehr, sobald es dann soweit ist. Bis dahin viel Spaß mit dem Handball, der ansteht. Die Bundesliga der Frauen geht wieder los. Die Männer sind voll im Jahresendspurt, also von daher gibt es genug Handball über die Feiertage. Und wir hören uns dann demnächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.